Telefonnummer habe oder beziehungsweise, dass ich sie an der Straße sagen würde, oh, dich kenne ich, ja. Und ich denke, diese 1000 Kontakte, das sind tatsächlich, ja, Menschen, die, mit wem du gesprochen hast, die du
ja,
kennst.
Natürlich.
Und dann gab es einen Grund, auch die Telefonnummer auszutauschen. Und das finde ich, ja, finde ich auch den echt, echt cool. Das ist, und ich weiß nicht, mit diesem Spruch, dass die Amerikaner haben gelernt, als Team zu arbeiten. Ich habe reflektiert die Tage, wo ich tagsüber arbeite. Wir haben viele Großraumbüros da, wo 50 Personen drin sitzen, ja. Oder 40, sage okay. ich, ja. Was ich mache, meine Teil von der Arbeit ist sehr vertraulich. So, ich bin in einem Büro, einem richtigen Büro, ja. Und ich bin in experimentale Schule gegangen. Von der Grundschule bis zum 8. Klasse. Es gab keine geschlossenen Türen irgendwo. Es gab keine Räumlichkeiten, die abgegrenzt waren, außer für Sportunterricht, Kunstunterricht und Musikunterricht. Alles andere war offen wie Großraumbüros. Und die Idee war, gehe ich davon aus, ist, dass es soll unsere Kinder schon trimmen und beibringen, wie das ist, in ein Großraumbüro später zu arbeiten. Ja? Weil wir sollten dann lernen, diese Geräusche von nebendran auszublenden. Nur bei mir hat das nicht so gut geklappt, weil ich bin eine, der wirklich die Ruhe braucht mittlerweile, wenn ich arbeite. Ich kann nicht Nebengeräusche haben und alles. Und vielleicht ist das ist ganz kurios, es war nur in meinem Schuldistrikt, ja, dass man hat diese offene Arbeit-Konzept gehabt und man hat wirklich nur Touren in richtige Räumlichkeiten gehabt, geschlossene Räumlichkeiten für diese drei Fächer. Ansonsten war alles offen in die ganzen Schulgebäude, ja. Und ich denke, das ist einfach diese Idee, dass man dann in diese Großraumbüros arbeitet. Und aber ich weiß nicht, ob man als die Amerikaner, ob sie das besser als Team arbeiten oder nicht. Kann ich nicht bestätigen. Du hast mit diesem amerikanischen Konzern gearbeitet. Mhm. Ich habe mit einem anderen amerikanischen Konzern gearbeitet. Und ich fand nicht unbedingt Teamarbeit eine Stärke von denen. So, mhm. Weiß ich nicht.
Ja. Ja, vielleicht liegt der Unterschied darin, dass ich ja im Vertriebsunternehmen war. Und da wissen die Amerikaner schon sehr, sehr gut, was braucht es, um erfolgreich im Vertrieb zu sein. Und wir haben in Gruppen von circa 10 Leuten zusammengearbeitet. Wir haben uns regelmäßig getroffen, ausgetauscht. Wir haben uns gegenseitig erzählt, welche Strategie kommt draußen gut an, ja? Welche Argumente kommen draußen gut an? So konnten wir mit diesen Best Practice Beispielen sehr, sehr gut voneinander lernen und so ein bisschen Modeling of Excellence machen.
Hast du je die großen Namen hier in Deutschland, ja, von Verkaufstrainer, weil es gibt so viele Trainer überall, ja. Und ich glaube, jemand hat einmal gesagt, es gibt ungefähr 100.000 Trainer und Coaches in Deutschland. Und man hat dann diese 5, 6 großen Namen, die ich nicht nennen werde, die nur Verkaufstraining machen, ja. Und du hast auch ein bisschen hier oder da mitbekommen und alles. Ist das, wo du sagst, kennst du das von deiner Erfahrung her oder ist es etwas, sie alle haben eine besondere Art und Weise. Der eine macht NLP-Verkauf, der andere macht den 80er Jahre Hartvertrieb-Verkauf, der andere macht, was weiß ich, einen Softverkauf, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht gut genug aus in diesem Bereich, wie du dich auskennst. Wie findest du das? Wie die Landschaft sich gewandelt hat in den letzten Jahren in Deutschland. Weil du bist mit Betrieb beschäftigt jetzt seit über 20 Jahren, oder?
Genau. Knapp 30 Jahre.
Und deiner Meinung nach, wie hat diese Landschaft sich verändert?
Okay. Ja, es ist so, also ich darf jetzt den Vertriebler betrachten und ich darf die Trainerwelt betrachten. Und es ist so, dass der Vertrieb mittlerweile mehr, also ich mag es gerne so ausdrücken, wenn man heute erfolgreich Vertrieb macht, stellt man den Kunden oder den Menschen, um den es geht, eher in den Mittelpunkt dessen, was man tut. Früher ist man sehr, also wie ich im Vertrieb auch aufgewachsen ist, man hat Verkaufsargumente gelernt und man hat die runtergerasselt und so der klassische Verkäufer, ja, redet, redet und redet und fragt weniger sein Gegenüber, was interessiert dich denn, ja? Sondern man ist sehr straight auf den Kunden zugegangen. Man hatte seine Idee, was der Kunde denn gerne haben möchte. Und so wurde früher verkauft. Und das hat sich komplett gewandelt, wenn es sich um einen guten Vertrieb auch handelt. Man stellt den Kunden in den Mittelpunkt und man weiß mittlerweile auch durch die Hirnforschung, was so ein Kunde denn braucht, damit er Interesse hat an deinen Worten, damit du einfach mehr Aufmerksamkeit bekommst für das, was du gerade vermittelst. Und heute geht man als Verkäufer hin, und davon bin ich überzeugt, dass die meisten Verkäufer, die wirklich erfolgreich sind, die geben dem Kunden die Chance, dass er von sich was erzählen kann. Ja? Dass sie stellen die richtigen Fragen und bringen das Gegenüber in den Dialog und dadurch erfahren sie Dinge. Wenn ich jetzt mal in so einem Autohaus bin, ja, könnte ich zum Beispiel im Dialog erfahren, was der vielleicht beruflich macht, was er vielleicht hobbymäßig macht, ja, welchen Anspruch er in seinem Privatleben hat. Oh, und dann habe ich sehr schnell sehr treffende Argumente, um zum Beispiel ein Auto sehr attraktiv an den Mann oder an die Frau zu bringen. So, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied, dass man weg davon geht, dem Kunden etwas überzustülpen, sondern hin dazu geht, dass man sagt, okay, was ist dir wichtig, was möchtest du gerne, worauf legst du Wert und das Gespräch darauf abstimmt.
Gefühle.
Gefühle, absolut, ja. Absolut. Das ist der Punkt, ja, weil wir wissen mittlerweile durch die moderne Hirnforschung auch, dass Entscheidungen, also es gibt überhaupt keinerlei Entscheidung, die nicht einen emotionalen Ursprung hat. Auch wenn die Entscheidung oftmals rational begründet wird, ja, nur die Entscheidung wurde ehemals emotional getroffen.
Ich denke, hier müssen wir dann kurz einfügen, dass du auch einen Abschluss in etwas Besonderes hast. Und deshalb hast du schon erwähnt mit der Gehirnforschung. Vielleicht möchtest du uns ein bisschen kurz darüber reden, was du auch vielleicht nach dieser vertriebsintensive Zeit, dann hast du ein paar andere Sachen gemacht. Ja, aber genau. Vielleicht mit der Gehirnforschung, und dann können wir auch dann den Bogen dann machen zu deiner Speaker-Tätigkeit.
Okay. Also es war so, trotzdem, ich gehe noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück. Ja. Ich war sehr erfolgreich unterwegs im Vertrieb, habe mehrere Auszeichnungen bekommen und war so richtig im Flow. Ja. Und Pausen braucht so ein Vertriebler, der erfolgreich ist, weniger. Ja. Der ist so drauf, dass er immer weitermacht und denkt, die Welt dreht sich immer weiter so erfolgreich. Ja. Und es kam der Tag, wo das Ganze auf einmal völlig anders aussah. Ich war auf der Autobahn unterwegs, ja, ich war auf dem Weg zu einer Tagung und mit an die 200 PS, hatte vorher noch einen Kunden besucht, weil ich gedacht habe, das Ganze dir noch schnell einschieben. Ja, und dann auf einmal ist mir schlecht geworden. Und ich habe es wirklich gerade noch so mit dieser Riesengeschwindigkeit geschafft, auf die rechte Seite zu fahren, anzuhalten. Und dann war sozusagen auch schon der Filmriss da aus dem Aus. Ja. Und dann kam so die Zeit, wo ich unglaublich viel Zeit wurde mir geschenkt, wo ich mal darüber nachdenken konnte, was ist denn jetzt passiert oder was kannst du daraus lernen und so weiter. Ich sage deswegen ein Geschenk. Ich bin heute unglaublich froh, dass das passiert ist. So herausfordernd, wie das war, zu diesem Zeitpunkt auch. Nur auf der anderen Seite hat es mir eine ganz andere Welt gezeigt. Ich fing auf einmal an, mich mit dem Thema Stress auseinanderzusetzen, ja, und weil ich habe festgestellt, dass mein größter Stressor die Kommunikation war. Heute, durch die moderne Hirnforschung, wissen wir, dass Kommunikation einer der größten Stressoren überhaupt ist. So, und sehr angetan und angefixt von diesem Thema, habe ich denn, ja, so pragmatisch wie ich bin, zuerst mal eine Ausbildung als Stresstherapeut gemacht, damit ich selbst wieder auf die Reihe komme, was auch funktioniert hat. Und ich bin heute in der Lage, mit Leidenschaft meinen Job zu machen und trotzdem dabei gesund zu bleiben. Also das war schon mal eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die ich gelernt habe. Wie kann ich mental mit mir umgehen, um ja fit weiterhin durchs Leben zu gehen.
Ich würde gerne jetzt ein Lied spielen, was du vorher gesagt hast, dich begleitet hat. Und das ist natürlich die fabelhafte Tina Turner. Schade, dass wir keine Videokamera im Studio haben, weil Frau Arendt und ich sind hier ein bisschen an Rumtanzen. Ich mache das auch sehr gerne, wenn ich im Studio bin, weil ich weiß, dass niemand sieht, aber es ist trotzdem, wir haben unseren Spaß. Es ist jetzt kurz vor 9:30 in der Sendung Heartfelt with Michelle auf Radio Rheinwelle 92,5 MHz in Raum Wiesbaden oder www.radio-rheinwelle.de. Mein Gast heute ist internationaler Speaker und auch Gewinnerin des Eden Awards, Astrid Ahrens. So, Astrid hat uns gerade erzählt, dass nach einer einschneidenden Erlebnis hat sie angefangen mit Stressmanagement. Vielleicht möchtest du das ein bisschen tiefer machen.
Mhm. Ja, also ich habe mich beschäftigt mit dem Thema Stressmanagement und zwar auch auf der Ebene der Kommunikation, weil Kommunikation ist einer der größten Stressoren. Ich sage mal, für mich ist Kommunikation der größte Stressor. Und es ging dabei um diese Geschichten, dass mit der Kommunikation habe ich einen direkten Zugang zur Seele, weil wir denken in Bildern. Und jedes Bild ist mit einer Emotion hinterlegt. Ja, und so haben wir unsere Datenspeicher im Gehirn. Und aufgrund dessen sind wir sehr, sehr gut in der Lage, in Sekundenschnelle auch Situationen zu beurteilen, indem wir unsere Erfahrungsbilder sozusagen abrufen. Und ist die insgesamte Emotion der Bilder positiv, fühlen wir uns gut. Ist sie eher negativ, dann fühlen wir uns, dann haben wir vielleicht so ein ungutes Gefühl in der Magengrube und wir fangen an zu reagieren. So, und Kommunikation, Watzlawick hat ja mal gesagt, ja, wir können nicht kommunizieren. Also mit allem, was wir tun, wir haben immer eine Kommunikation. Und wenn es die Kommunikation der Körpersprache ist, der Gestik, der Mimik, ja, das gehört ja auch alles mit zu dem Thema Kommunikation. Dazu gehört zum Beispiel auch das Thema, dass ein Wort eine Schallwelle ist, ja, und ein Wort überträgt Energie. Eine positive oder eine negative Energie. Also das hat alles unglaublichen Einfluss auf uns und auf unsere Ausstrahlung. Und wenn wir es schaffen, in einer bestimmten Sprachqualität miteinander umgehen zu können, mit uns selbst als auch mit unserem Umfeld, ja, dann darf ich sogar heutzutage so weit gehen, dass ich sage, das ist aktive Gesundheitsprävention dann in dem Falle, ja. Weil die ganze Körpersprache ist eine andere. Ja, man ist auf einmal charismatischer, man ist attraktiver für sein Umfeld, weil man eine völlig andere Energie ausstrahlt. Das ist wichtig.
Ja, es gibt einen Unterschied, ob man sagt, ich bekomme etwas oder ich kriege etwas.
Ja, natürlich. Ja,
das hat jemand mich vor 2 Jahren aufmerksam gemacht. Und dann habe ich dann dieses Wort kriegen versucht, aus meinem Wortschatz zu streichen, weil das ist dann doch negativ behaftet. Ja, und ich versuche, oder vielleicht spiele ich ein bisschen mit den Worten. Wenn ich etwas ein bisschen negativ betonen möchte, dann betone ich das mit einem negativ behaftetes Wort. Die Sprache ist mir sehr bewusst geworden, nachdem ich dich kennengelernt habe, nachdem ich ein paar andere Leute kennengelernt habe, die sich mit diesem Thema befassen. Und ja, du hast auch diese ganz schöne Spruch über Wörter. Words are
magic, and with magic we can change the world.
Genau, words are magic, and with magic we can change the world. And das ist wohl wahr.
Mhm. Vielleicht ist es gut, wenn wir einfach mal ein Beispiel geben dazu, um einfach mal diese Kraft. Es ist ja schon immer so, dass schon früher in der Bibel stand, am Anfang war das Wort. Ja? Und wir können mit einem Wort den Menschen Hoffnung spenden und wir können mit einem einzigen Wort Ängste schüren. Ja. Wir können, die Worte sind unglaublich, das sind die machtvollsten Instrumente, die wir haben. Und damit haben wir in meinen Augen auch eine starke Verantwortung. Mit dem, was wir sagen und wenn wir etwas sagen, bauen wir Bilderwelten bei uns selbst und also auch bei den anderen Menschen auf. Wenn ich jetzt ein Beispiel mal nehme, das Wort Problem. Die meisten Menschen assoziieren das Wort Problem mit etwas Negativem. Irgendwo bildet sich da so ein negatives Gefühl in der Magengrube. Und unser Gehirn ist einfach darauf ausgerichtet, ja, das, was uns gesagt wird, sozusagen zu bewerten. Es wird sofort bewertet und wenn es Wörter sind, die eventuell eine Gefahr für Leib und Leben darstellen, ja, oder eventuell mit etwas behaftet sind, was wir weniger kennen, dann gibt es also ein ungutes Gefühl. Jetzt kann ich hingehen und diese Worte verändern. Ich kann statt Problem zum Beispiel, also im deutschen Sprachgebrauch ist das ja üblich, dass man zum Beispiel sagt, es ist kein Problem, ich kümmere mich darum. Ja, ruft ein Kunde in der Firma an, ja, und die Michelle, die geht dran und sagt, was kann ich für sie tun? Und der erzählt ihnen, worum es geht. Und dann ist so eine ganze klassisch deutsche Antwort, ja, super, wir kümmern uns drum, kein Problem. Also alles geht klar. So, und in dem Moment, wo ich jetzt das Wort Problem benutze, weil unser Gehirn potenziell neugierig ist, ja, dann kommt es auf einmal auf die Idee, ist da vielleicht ein Problem? Ja.
Ja,
habe ich vielleicht.
Ja, stimmt, ja. Ja,
ja. Ja. So, und das ist das, worum es geht. Ich kann mir das Leben viel, viel einfacher machen, indem ich sage, ja, das ist okay. Ja, wir haben das alles im Griff, ja, und wir kommen auf Sie zu. Alles geht klar. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Also ich kann andere Wortkonstrukte benutzen, die Menschen ein positives Gefühl, zumindest ein neutrales, geben. Ja, und somit wird auch das Miteinander viel einfacher und vor allen Dingen, ich kann viel, viel schneller eine Vertrauensbeziehung zu demjenigen, mit dem ich mich unterhalte, aufbauen.
Ja, das find ich gut. Anstatt zu sagen, kein Problem, lieber, ja, alles klar. Wir kümmern uns drum.
Ja, oder ja, das kümmern könnten wir, kümmern kommt ja von Kummer, ja, und das ist auch günstig, wenn man das auswechselt.
Ja, aber wie können wir das besser ausdrücken? Wenn wir sagen dem Kunden, alles klar.
Es geht alles klar und
ja. Einfach schönen Tag.
Ja. Okay. Es geht alles klar. Weil es ist ja so, wir verwenden das ja sogar häufig bei uns in der Sprache. Wir sagen, wenn ich mit meinen Seminarteilnehmern spreche, sage ich, was wollt ihr denn damit ausdrücken, mit dem, was ihr da sagt? Ja, wir wollen damit ausdrücken, dass alles klar geht. Und oftmals ist die Kombination sogar die, dass sie sagen, es ist kein Problem, geht alles klar. Ja, wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Dann sage ich schon immer, lass doch einfach den Anfang weg. Sag doch direkt das, was ihr auch wirklich damit ausdrücken wollt.
Ja, toll.
Ja.
Echt toll.
Ein anderes Beispiel ist vielleicht, ist das okay, wenn ich noch ein Beispiel nenne?
Ja, ja, gerne.
Ja?
Ich mache meine Notizen.
eine andere Geschichte ist die, ich möchte gerne zwei Beispiele sagen. Es gibt so Worte wie kein, nein und nicht. Das sind Dinge, die oft von unserem Gehirn weniger, man nennt das, es sind abstrakte Worte. Weshalb abstrakt? Weil es dazu weniger Bilder gibt. Ja, jedoch übertragen die auch eine Emotion. Ein Bild entsteht immer dann, wenn ich dieses Wort mit einem anderen Wort kombiniere. Also es ist kein Problem. Oder mein Sommerkleid ist doch nicht übel. Oder das ist gar nicht so schlecht, was du da gerade sagst oder tust oder machst. Ja. Also wir sind in Deutschland sehr kreativ, was solche Kombinationen angeht.
Was auch leicht negativ behaftet ist, ja.
Selbstverständlich, ja.
Ja, das stimmt.
So, und wenn ich jetzt jedoch auf der anderen Seite ist nachgewiesen, dass solche Worte eben in vielen Fällen bei uns von unserem Gehirn überhaupt nicht registriert werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel einem Kind sage, gehe nicht über die Straße, ist die Chance, dass es über die Straße geht, höher in dieser Form, als wenn ich sage, du bleib doch bitte auf der Straßenseite stehen, bis das Auto vorbei ist. Dann habe ich eine ganz klare Ansage, man hat das Wort nicht vermieden, ja, weil wenn es weniger registriert wird, zufälligerweise vom Gehirn, dann hört das Kind, es soll gehen. Als Beispiel jetzt nur, ja. Die andere Geschichte ist zum Beispiel, mein Sohn bekam ein neues Mofa und in vielen Fällen geht man dorthin dann als Familie und sagt, nicht schlecht. Oder halt auch, sei vorsichtig, wenn du fährst und pass auf, ja. Und halt die vielen lieben Dinge und ruf an, wenn du angekommen bist, was man so eben als Mutter oder Vater macht. Wenn wir über solche Dinge reden, dann frage ich dann, ja, was willst du denn dem Kind damit zeigen? Ja, dass ich es lieb habe, dass es mich interessiert. Okay, ja, was kommt denn beim Kind an? Welches Gefühl vermittle ich dem Kind?
Dass das Kind nicht fähig genug ist, etwas denn allein zu unternehmen in dem Augenblick. Ich habe auch Gedanken gemacht, genau zu diesem Thema. Ja, weil Aus bestimmten Gründen habe ich das zweite Kind von mir sehr betuddelt oder ein bisschen diese Hubschrauber-Mama. Und ich war auch überzeugt, weil er war sehr anhänglich. Und ich war überzeugt, das Kind wird bei mir leben, bis er 30 ist. Aber jetzt mit 15, er fragt schon, wann darf er ausziehen. aber ich habe mir wirklich bewusst Gedanken gemacht mit dieser, sei vorsichtig, das sage ich wirklich nicht mehr. Ich versuche das, ich habe wirklich genug von genug ist falsch ausgedrückt, ich habe einiges von dir mitbekommen, einiges von ein paar anderen Menschen und ich habe auch schon mein Sprachgebrauch meines Erachtens verbessert, aber ich sehr verstehe schön. Genau, was du meinst mit dieser, ach, sei vorsichtig, ja, mit dem Muffel, oh, das ist nicht schlecht, sei vorsichtig, ruf an, wenn du da bist und alles. Ich mache das immer noch mit meiner Tochter, was sie ist in USA, und ich sage, du, wenn du für das Wochenende wegfährst, dann schick mir bitte eine Nachricht, damit ich weiß, wo du bist, ja. Und dann lasse ich so, ja, und das ist etwas, ich freue mich, wenn sie auch Hotel in Telefonnummer mitschickt, ja, aber ich versuche denn sie so zu lassen und nicht diese, wie man sagt, diese negative Gedanken oder beziehungsweise diese negative Energie reinzugeben, ja?
Ja. Also es ist ja so, dass Kommunikation ein dualer Prozess ist. Das, was ich zu dir sage, sage ich ja auch zu mir selbst. Und in dem Moment, wo ich jetzt mal in die Sicht der Mutter gehe und die Mutter sagt, fahr vorsichtig und ruf an, wenn du angekommen bist, ja, dann bringt die Mutter sich ja selbst in die Situation. Sie hat also, wenn sie genau weiß, er braucht jetzt 10 Minuten zum Beispiel für die Fahrt, ja, und der ruft dann nach 10 Minuten nicht an. Ja, und dann nach 15 Minuten immer noch nicht, nach 20 Minuten, dann du baust dir ja selbst Stress auf, weil du ganz genau weißt, so und so, um die in die Uhrzeit sollte er da sein. So, und auf der anderen Seite sage ich mir selbst, die Fahrt, die jetzt mein Sohn macht zum Beispiel, die könnte gefährlich sein. Also bringe ich mein Gehirn auf Hab-Acht-Stellung, alle Neuronen, ja, sind voll im Einsatz und nach dem Motto, gefährlich, kommt da an, wie und was. So, und das ist das, worum es geht. Ich kann mich also selbst verrückt machen, selbst mein Gehirn auf Gefahr sozusagen trimmen, ja, und aufmerksam machen. Ich kann allerdings auch einfach sagen, wenn das Kind eben losfährt, ich wünsche dir eine gute Fahrt.
Genau. Das finde ich sehr gut, das werde ich auch dann merken. mein Sohn aber sagt zu mir, wenn ich ihn in der Schule absetze, er sagt zu mir, fahr bitte vorsichtig, love you, Mama. Ja,
okay.
Und das ist immer.
Hat er schon was gelernt von dir?
Weiß ich nicht, ja, aber das ist, aber ich gebe mir schon Mühe. Und ja. Es ist wirklich ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten eine ganze Serie machen hier auf Rheinwelle über diese Neurokommunikation. Und eigentlich ist es schade, dass auch das nicht in der Schule aus einem Fach unterrichtet wird, weil überleg mal, insbesondere in diese herausfordernde Jahren von den, ich würde sagen anstrengend, super, aber herausfordernde Jahren von Teenagers und auch der Kommunikation mit den Lehrkräften, ja. Ich habe ein Kind, der ein bisschen vokaler ist und er sagt, was er denkt, was nicht immer sehr gut ist in einer öffentlichen Schule. Und ich denke, Mensch, wenn man auch diese Krisenbewältigung in der Schule machen könnte oder diese soziale Kompetenzen mit auch der Neurokommunikation. Was bedeutet das, wenn ich sage, ja, ich kriege oder ich bekomme oder ich erhalte oder ich wünsche mir oder ich kriege nie was oder ja, was bedeutet das alles? Und wenn, stell dir mal vor, wenn wir unseren Jugendlichen das mitgeben könnten, ja?
Oh, das wäre wunderbar.
Ja? Was hätten wir für die nächste Generation?
Wow.
Ja, wie wäre das in 5 Jahren? Ja, wie sieht unsere Gesellschaft aus? Vielleicht hätten wir eine Gesellschaft, die viel höflicher ist.
Höflicher.
Höflicher, danke.
Höflicher, wertschätzender, anerkennender,
ja,
ist.
Ja,
absolut.
Das ist etwas. Ich hatte letztes Jahr ein Schulprojekt vorgestellt mit jemandem bei dem den Sozialdezernent hier in Wiesbaden. Und er sagte mir, wir haben keinen Bedarf, wir haben unsere Sozialarbeiter und alle Schüler gehen gerne in die Schule. Und ich habe ihm die Frage gestellt, ich sagte, haben Sie Kinder? Er war so beleidigt von dieser Frage. Ja, aber es geht Ihnen nicht an. Ich sagte, wenn Sie Kinder haben, dann wissen Sie, dass nicht jedes Kind gerne in die Schule geht.
Absolut.
Geht nicht jedes Kind gerne in die Schule, weil Sie diese wertschätzende Sprache nicht haben. Ja?
Mhm.
Und da bin ich Realist und sage, da haben wir schon ein bisschen Bedarf, um das zu klären. Ja, Mensch, es ist schon 8:40.
Mhm.
Um 9 Uhr, wir wollten in das große Projekt, was kommt. Die Frage ist, hättest du gerne ein Rolling Stones-Lied vielleicht jetzt, bevor wir in das ein bisschen weiterführen, oder würdest du lieber ein bisschen Bon Jovi haben?
Bon Jovi jetzt im Moment.
Dann machen wir Bon Jovi.
Okay.
Ich liebe diesen Film, von wo dieses Lied kommt. Ich weiß nicht, ich habe den Film bestimmt 20 Mal gesehen.
Boah, cool.
Ja. So, dann hören wir Bon Jovi, Wanted Dead or Alive.